Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Wir wollen weg von diesen fossilen Kohlenstoffquellen.
Im Fuel Science Center haben wir uns die Frage gestellt, wie wir neuartige, sogenannte synthetische Kraftstoffe erzeugen können.
Wenn wir alle Möglichkeiten haben in Kombination, was ist denn dann der beste Weg?
Hallo und herzlich willkommen zu Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Heute nehme ich euch mit an eine Tankstelle der Zukunft. Was könnte man da tanken? Im besten Fall wären da keine fossilen Treibstoffe mehr, sondern andere Arten, die das Klima weniger belasten, nicht giftig sind und natürlich auch bezahlbar. Ihr merkt schon, es ist ein kompliziertes Thema, mit dem sich das Exzellenzcluster The Fuel Science Center in Aachen, Mülheim und Jülich beschäftigt. Wie immer in den Clustern geht's hier sehr interdisziplinär zu und so sind auch meine Gäste. Dörte Rother leitet das Institut für Biotechnologie mit zwei anderen Kollegen und ist zudem Professorin für Biokatalyse an der RWTH Aachen University. Andreas Jupke ist Chemieingenieur und leitet dort den Lehrstuhl für Fluidverfahrenstechnik. So, das müssen wir uns jetzt alles mal genauer erklären lassen, oder? Also fangen wir vorne an. Worum geht's beim Exzellenzcluster The Fuel Science Center?
Ja, im Fuel Science Center haben wir uns die Frage gestellt, wie wir neuartige, sogenannte synthetische Kraftstoffe erzeugen können. Und zwar, was sind denn die Rohstoffe, die für die Zukunft, für die Prozessindustrie zur Verfügung stehen?
Brauchen wir überhaupt noch Kraftstoffe, wenn wir jetzt zum Beispiel den E-Antrieb haben?
Das wird sehr viel diskutiert und da ist die Haltung jetzt vom Fuel Science Center nicht für den Personalverkehr. Tatsächlich, also so ein Auto, da kann man wirklich eine Batterie nehmen und das klappt ja schon sehr gut. Viele haben Solar auf dem Dach und können das direkt nutzen. In diesem Bereich sehen wir im Moment nicht, dass wir es verstärkt brauchen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, zum einen haben wir noch eine Flotte, die da ist, die Kraftstoffe verbrennt. Hier könnten wir zum Beispiel unsere Blends als Zusatzmittel einsetzen. Das heißt, so hat man natürlich auch eine Reduktion von CO2. Dann gibt es natürlich aber auch andere Verkehrsmittel, da ist es deutlich schwieriger, mit E-Antrieb zu fahren. Sprich große Trucks, also schwere Trucks, aber auch natürlich die Schifffahrtsindustrie. Ja, klar, wenn ich ans Fliegen denke, jetzt, da ist es natürlich Kerosin und nicht Diesel oder Benzin, mit dem man arbeitet, aber auch in diesem Bereich, da werden wir auch noch in weiterer Zukunft auf liquide Träger bauen müssen. Wenn man sich vorstellt, alle Autos zu ersetzen gegen Batterie, das wird auch noch ein bisschen dauern, weil wir im Moment einfach auch noch nicht die Technologie haben, von heute auf morgen alles zu ersetzen. Das heißt, wir reden sowieso auch über Zeiträume von einigen Jahren, 30, 40, bis tatsächlich auch die Personalflotte komplett umgebaut ist.
Gut, und für diese Zeit brauchen wir also alternative Kraftstoffe, die weniger bis gar kein CO2 in die Atmosphäre pusten. Oder eben die gerade erwähnten Blends. Das sind gemischte Kraftstoffe, die also dann nachhaltiger sind als reines Benzin zum Beispiel. Heute reden wir zum Beispiel über die sogenannten biohybriden Kraftstoffe.
Biohybrid bedeutet, dass wir verschiedene Kohlenstoffquellen nehmen können, also zum Beispiel die Reste von Pflanzen, aber auch CO2, das fixiert wird, zum Beispiel chemisch oder elektrochemisch, zu kleinen Molekülen. Und das können unsere Ausgangsstoffe sein, um daraus Kraftstoffe zu machen. Das hat diesen riesen Vorteil, dass ich am Ende nicht Kohlenstoff, der im Boden fixiert ist, nutze und sozusagen ganz am Ende, nachdem es zum Beispiel verbrannt ist, Kohlenstoff in die Atmosphäre rausgebe, sondern ich nutze den Kohlenstoff, der auf der Erde bereits vorhanden ist, in diesem Fall gebunden in Pflanzen oder auch tatsächlich CO2 in der Luft über das, was wir reduzieren wollen, als Quelle. Und so habe ich am Ende einen Kreislauf, bei dem nicht zusätzlich CO2 in die Luft entlassen wird. Und das ist das eine, das ist der Kohlenstoff. Was wir zusätzlich aber auch noch machen, mit Enzymen haben wir Katalysatoren, die ganz am Ende einfach wieder abgebaut werden können, zum Beispiel durch Temperatur. Und dann habe ich nicht irgendeinen Abfallstoff, den ich irgendwo lagern muss oder der toxisch ist.
Gut, also kein CO2, kein oder wenig Abfall, keine Giftstoffe. Dazu müssen diese Kraftstoffe günstig sein, damit wir Verbraucher sie überhaupt in Betracht ziehen. Und sie müssen mit wenig Energieaufwand herzustellen sein. Schauen wir uns nochmal genauer an, wie so ein Kraftstoff aussehen könnte.
Wir wollen weg von diesen fossilen Kohlenstoffquellen und wir werden in Zukunft verschiedene Quellen haben als Substrate am Anfang. Und zwar biologische Quellen werden wir haben aus nachwachsenden Rohstoffen. Aber da nehmen wir normalerweise immer die Reste, also so Strünke von Stroh, so etwas wird ganz gerne zum Beispiel verwendet oder Reste von Zuckerrüben. Oder wir verwenden auch Plastikreste und wir verwenden auch CO2 aus der Luft, das fixiert wird über verschiedene Methoden. Das sind so die Kohlenstoffquellen der Zukunft. Und die wollen wir jetzt umsetzen und zwar nicht mehr klassisch mit chemischen Katalysatoren, sondern hier verwenden wir unsere Biokatalysatoren und wollen einen Prozess entwickeln, der am Ende dahin kommt, dass wir die Produkte, die wir heute brauchen, also zum Beispiel Plastik, aber auch andere Materialien, aber auch Bausteine für Pharmaprodukte, dass wir die grün herstellen und dass wir ganz am Ende keinen giftigen Müll haben, dass wir nicht viel Energie gebraucht haben, dass wir keine toxischen Lösungsmittel verwendet haben. Das ist so diese Zielrichtung.
Der eine Punkt ist also, dass man andere Rohstoffe verwendet. Keine fossilen Rohstoffe, sondern Rohstoffe, die nachwachsen, wie das gerade erwähnte Stroh. Aber dann geht es noch weiter, denn auch wie diese Abfallstoffe verarbeitet werden, muss sich ändern, damit die Produktion nachhaltiger ist.
Wenn man sich die bisherige Prozessindustrie, die bisherige chemische Industrie anschaut, die arbeitet vornehmlich mit chemischen Stoffumwandlungen, Katalysen. Und wir sagen, wenn wir die Rohstoffe der Zukunft, also Biomasse, CO2, Wasserstoff, Reststoffe aus Polymerrecycling, wenn wir die als Rohmaterialien verwenden, da wollen wir direkt von Anfang an das gesamte Spektrum der Stoffumwandlungstechnologie nutzen. Das sind chemische Stoffumwandlungen, das sind aber auch moderne, neue biotechnologische Stoffumwandlungen. Also, dass man Mikroorganismen oder Enzyme oder eine weitere Quelle sind elektrochemische Stoffumwandlungen, dass man Elektrodenmaterialien und Prozessbedingungen entwickelt, dass man Stoffumwandlung betreibt. So, und jetzt ist es in der Regel so, dass man von einem Ausgangsmaterial zu einem Produkt nicht mit einer Umwandlung hinkommt, sondern man braucht mehrere. Und in der bisherigen Industrie ist es fast immer so, chemische Stoffumwandlung. Manchmal sind aber biotechnologische, elektrochemische, enzymatische Stoffumwandlungen vorteilhaft. Und jetzt suchen wir den besten Weg durch diese Stoffumwandlungsrouten und der kann dann daraus bestehen, dass wir sagen, den Schritt machen wir chemisch, den machen wir enzymatisch und den letzten machen wir biotechnologisch. Und das sind dann die verketteten Prozesswege.
Kommen wir kurz zurück zum Stichwort verkettete Prozesswege. Das klingt erstmal kompliziert, aber wenn ich es runterbreche, dann bedeutet es einfach, anstatt nur ein Werkzeug zu verwenden, verwende ich nacheinander oder gleichzeitig mehrere, um mein Ziel zu erreichen. Ich nutze also nicht nur die Chemie, zum Beispiel die chemische Katalyse, sondern zusätzlich noch ein anderes Verfahren aus der Biologie und arbeite zum Beispiel mit Enzymen. Diese beiden Prozesse ergänzen sich und bringen dadurch dann Vorteile.
Wenn man klassisch überlegt, chemische Katalysatoren, die sind zum Teil aus seltenen Erden, zum Teil auch aus Metallen, die giftig sind. Und Enzyme sind das nicht, die bestehen aus Proteinen. Und Proteine sind, das weiß man auch, wenn man mal ein Ei in der Pfanne gebraten hat, die kann man ja ganz schnell inaktivieren, zum Beispiel durch Hitze. Das heißt, am Ende habe ich einen Katalysator, den ich ganz einfach inaktivieren kann und dann auch wieder entfernen kann. Ich habe noch weitere Vorteile. Enzyme kommen ja aus Organismen und Organismen arbeiten bei Umweltbedingungen, also ja eher physiologischen Umweltbedingungen, sprich Temperatur von 30 Grad ganz gut, der Druck ist Normaldruck, die arbeiten eher im Wässrigen. Das heißt, ich habe hier viele Vorteile, dass ich nicht, wie oft in klassischen chemischen Synthesen, toxische Lösungsmittel brauche oder überhaupt Lösungsmittel. Ich brauche hier auch nicht so hohe Drücke und insofern insgesamt weniger Energie. Und das ist ein Vorteil, wenn man zum Beispiel diese Art der Katalysatoren einsetzt.
Es klingt ja nach der eierlegenden Wollmilchsau, weil man ja alle Probleme, die wir momentan haben, dann versuchen könnte zu lösen. Also wenn man an die herkömmlichen Kraftstoffe denkt, nicht nur an die CO2-Bilanz, die natürlich furchtbar ist, aber die Förderung dessen, dann der Transport des Ganzen, das vergisst man, glaube ich, immer, dass die Sachen nicht unter der Tankstelle gefördert werden, sondern von weit her kommen und raffiniert werden müssen und so weiter. Das heißt, Energie, Transportlogistik, Müll bzw. Abgase, also Produkte, die dabei entstehen, die wir gar nicht haben wollen und so weiter. All das könnte man, wenn ich das richtig verstanden habe, ja dadurch verhindern, oder?
Ja, die eierlegende Wollmilchsau, ein Stück weit versuchen wir auch genau das. Zu gucken, wie können denn die Prozesse der Zukunft aussehen, wenn ich alle Katalysationstypen, die ich habe, zum Beispiel auch kombiniert nutzen kann. Und wenn ich in Zukunft nicht nur auf ökonomische Faktoren gucke, sondern auch auf ökologische, welche Kombination an Katalysatoren würde ich verwenden? Wie viele brauche ich denn? Was ist denn eigentlich der effizienteste Schritt, den ich da machen kann? Und tatsächlich, noch vor 100 Jahren hat man eher chemische Katalysatoren eingesetzt. In Zukunft glaube ich und glauben wir im Fuel Science Center, dass der richtige Weg ist, immer den besten Katalysator zu nutzen, den man eigentlich zur Verfügung hat. Manchmal auch in Kombination. Das heißt, ich kann Mikroorganismen nehmen, ich kann Enzyme nehmen. Ich kann manchmal aber auch einen chemischen Katalysator nehmen, der nicht toxisch ist oder der besonders effizient ist. Ich kann aber auch Elektrochemie zum Beispiel einsetzen. Und genau diese Kombination, die interessiert uns besonders. Wenn wir alle Möglichkeiten haben in Kombination, was ist denn dann der beste Weg? Und genau daran liegt, finde ich, auch der Charme dieser Exzellenzinitiativen. Denn man kommt etwas weg von diesen klassischen Disziplinen, in die eigentlich eine Universität in der Vergangenheit eingeteilt war. Und hier haben wir eher ein Ziel vor Augen, an dem wir gemeinsam arbeiten. Und wir bringen hier die Disziplinen zusammen und genau an diesem Ziel gemeinsam zu arbeiten. Das ist spannend für uns Forscher.
Für mich von außen wirkt das alles wahnsinnig abstrakt. Wenn ich jetzt höre, Sie verketten biologische Prozesse mit chemischer Katalyse. Ich kann mir das bildlich nicht vorstellen. Was passiert da? Wie sieht das aus?
Das kann man sich bildlich auch schlecht vorstellen, weil die Katalysatoren sind so klein, dass man die gar nicht sehen kann. Also so ein Enzym in einer wässrigen Lösung, da sieht man nur eine wässrige Lösung, die ganz klar ist oder manchmal etwas trüb, aber das kann man nicht sehen. Aber die Frage ist, wie arbeiten denn eigentlich diese Katalysatoren zusammen? Das ist auch gar nicht so einfach, aber das geht. Das heißt, wir können Enzyme tatsächlich für so synthetische Anwendungen nutzen. Also klassischerweise, wenn ich chemische Katalysatoren habe, dann gucke ich besonders auf die Wirtschaftlichkeit, nicht in der Vergangenheit nicht unbedingt auf grüne Aspekte, in Zukunft aber auch mehr und möchte das halt möglichst günstig haben. Und da habe ich Reaktionsbedingungen, zum Beispiel hohe Drücke, hohe Temperaturen, Lösungsmittel, die passen vielleicht gar nicht so zu dem Enzym. Und jetzt ist aber das Spannende und das Schöne für uns, es ist möglich, diese Katalysatoren zusammenzubringen. Hier kommen wir immer weiter, dass wir wirklich identifizieren, ja, es gibt Möglichkeiten, die Katalysatoren zu kombinieren und am Ende einen richtig effizienten Prozess zu haben, der auf wirtschaftlichen Kriterien genügt und gleichzeitig auf diese Art und Weise aber auch Nachhaltigkeitsaspekte eingebaut zu haben.
Wie viele Möglichkeiten gibt es denn da? Also wenn ich mir das so vorstelle, das klingt nach wahnsinnig vielen verschiedenen Varianten und Möglichkeiten, oder?
Ich finde, das ist sehr präzise schon in Ihrer Frage. Wahnsinnig viel. Das ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Die ergibt sich einmal aufgrund der Unterschiedlichkeit der Rohstoffquellen. Wir reden jetzt ja nicht mehr nur über Erdöl, sondern über eine sehr breite, heterogene Palette von Rohmaterialien, Ausgangsmaterialien. Und wir reden da natürlich auch über eine breite Palette von Molekülen, die man als Fuel-Komponenten oder als Bausteine für Synthese verwenden kann. Also ja, sehr breit.
Können denn diese verketteten Prozesse ausschließlich dann der Produktion von Kraftstoffen dienen oder könnte man damit auch noch ganz viele andere Dinge dann machen?
Da sprechen Sie mir als Verfahrensingenieur so ein bisschen aus dem Herzen, weil mir selber als jemand, der Prozesse und Stoffumwandlungsrouten entwickelt, mir ist es fast egal, was nachher hinten für ein Produkt rauskommt. Wenn ich aber sehe, was für wunderschöne Moleküle und Syntheserouten wir entwickeln, dann gibt es auch sehr viele Anwendungsmöglichkeiten dieser Produkte auch als Bausteine in der Chemie oder in der Polymeranwendung und so weiter. Aus dem Grunde definitiv ja. Diese Moleküle, wo wir jetzt Syntheserouten entwickeln oder Prozesse entwickeln, die haben die Option und die Möglichkeit, als Fuel, als Lösungsmittel, als Grundbaustein für weitere Materialentwicklungen oder Produktionen genutzt zu werden. Und das ist auch definitiv mit ein Ziel unserer Forschung.
Das Ziel ist also, Kraftstoffe, Chemikalien und Produkte zu produzieren, die wir im Alltag brauchen. Aber eben auf eine andere Art und Weise, die nachhaltiger ist, weil sie zum Beispiel weniger Energie braucht. Andreas Jupke hat ein gutes Beispiel für uns.
Also destillieren kennt man im Endeffekt von dem Schnapsbrennen als simpelstes Beispiel. Ich trenne Wasser und Ethanol, indem ich eine leichter flüchtige Komponente habe, die sich dann in der Dampfphase anreichert. Das ist das Ethanol. Damit kann ich dann halt ein Gemisch trennen. Und so trennt man ja auch heute technisch in Raffinerien das Rohöl, um daraus dann die Fuel-Komponenten zu gewinnen. Jetzt ist das Destillieren eine Technologie, die funktioniert gut, die ist gut verstanden, die wird weit genutzt, sie ist aber sehr energieintensiv. Weil um ein Gemisch zu trennen, muss ich immer einen Energieaufwand einbringen, weil ich auch eine Verdampfung herbeiführen muss von der leichtflüchtigen Komponente. Und das muss ich als zusätzliche Energie in diesen Prozess einbringen. So, und als Hauptfrage, die wir so in der Prozessentwicklung haben, ist, dass wir energieeffizientere oder am besten sogar Verfahren mit extrem wenigen oder mit einem extrem geringen Energieaufwand entwickeln.
Welche Verfahren das sind? Andreas Jupke spricht von Extraktion, Adsorption und Kristallisation. Aber das führt jetzt alles etwas zu weit. Machen wir es einfacher.
Das sind Prozesse, die deutlich energieeffizienter sind als Destillation, sind ein bisschen komplizierter, sind nicht, sag mal, so einfach wie das Verdampfen, aber ermöglichen, Prozesse zu entwickeln, die einen deutlich kleineren Energiefußabdruck haben als die heutigen Destillationsprozesse. Um das so als Beispiel anzubringen, das ist so eine Hauptmotivation meiner Forschung.
Und wie gesagt, um eine Lösung zu finden, müssen die Forscherinnen und Forscher kreativ werden. Sie müssen verschiedene Bausteine miteinander kombinieren, verschiedene Prozesse verketten, wie wir schon gehört haben.
Wenn man so eine Prozessverkettung haben möchte, dann muss man auch Experten haben aus den verschiedensten Bereichen, die überhaupt auf die Idee kommen, wie man das miteinander verketten könnte. Das heißt, wir sind beim Stichpunkt Interdisziplinarität, die ja in den Clustern generell sehr wichtig ist. Welche Rolle spielt das bei Ihnen im Cluster?
Also die Interdisziplinarität ist bei uns wirklich extrem wichtig, weil wenn ich das Beste aus allen Welten kombinieren möchte, dann brauche ich Damen und Herren aus den verschiedenen Disziplinen wie Biokatalyse, also Biologie, Biotechnologie, Chemokatalyse und die Chemokatalyse, da gibt es ja auch noch die verschiedenen Geschmacksrichtungen, homogene Katalyse, heterogene Katalyse, elektrochemische Katalyse. Und aus dem Grunde, aus all diesen Disziplinen haben wir Expertinnen und Experten in unserem Exzellenzcluster, die sich jetzt mit den Stoffumwandlungen betreiben. Aber eine Stoffumwandlung kommt ja selten allein, weil in der Regel habe ich nachher aus einer Stoffumwandlung ein Gemisch, was ich dann wieder trennen möchte. Das bedeutet, wir haben Prozessingenieurinnen und Ingenieure, die dann die entstehenden Gemische effizient, energieeffizient trennen, um daraus dann einen Gesamtprozess zu entwickeln. Und genau das Letztere ist mein Beitrag.
Ich finde es so interessant, wenn man an ganz früher denkt, da gab es diese Universalgelehrten, die ja verschiedenste Bereiche der Wissenschaft beleuchtet haben und das versucht haben zu kombinieren oder zu verstehen, so das Gesamte zu sehen. Dann wurde das Wissen so viel, dass es einfach nicht mehr möglich war und dass jeder sich sehr stark spezialisiert hat. Und jetzt gibt es einen sozusagen mehrköpfigen Universalgelehrten durch diese Cluster. Und man bringt es doch wieder eher zusammen, anstatt dass jeder in seiner Sparte, in seinem stillen Kämmerchen bleibt. Aber der Ansatz scheint einfach der vielversprechendere zu sein.
Ja, weil wir haben riesige Probleme, ja, auf die wir zusteuern. Und wenn wir die versuchen wollen zu lösen, dann müssen wir, glauben wir, gemeinsam daran arbeiten. Und genau das ist es auch. Aber Sie haben auch schon zu Recht gesagt, es ist so facettenreich, dass selbst in der kleinen Disziplin, in der jeder von uns arbeitet, das ist schon so divers, dass eigentlich kein Professor alles überschauen kann. Und jetzt ist die große Frage, wie bringt man das denn eigentlich wieder zusammen? Genau durch diese Teams mit vielen Köpfen, da ist das wieder möglich.
Ich merke in derartigen Gesprächen immer, dass es zwar logisch klingt, dass ich mir die wirkliche Arbeit der Forschenden aber nicht vorstellen kann. Sitzen Sie den ganzen Tag am Computer und machen Berechnungen oder stehen Sie im Kittel im Labor?
Das ist eine Kombination von beidem. Sie haben einen gewissen experimentellen Teil, um diese grundsätzlichen Daten von Gemischen erstmal experimentell zu charakterisieren, diese zu erheben, diese zu messen. Das bedeutet, ja, experimentell. Aber das Schöne ist, schon aus einem kleinskaligen Experiment in einem Labor kriege ich Informationen, die ich dann in ein Prozessmodell geben kann, um damit dann einen Prozess komplett durchzurechnen, um von den Rohstoffen, Biomasse, CO2, Wasserstoff, was auch immer, über die verketteten Stoffumwandlungs- und Trennverfahren zu einem Produkt zu kommen. Diese Prozessbilanzierung, die machen wir dann mit Prozessmodellen, also mit Rechnerarbeit oder mit Computerarbeit. Also das heißt, wie viel Aufwand benötigen wir bezüglich Materialien, Hilfsstoffen, Energien, wie viele Abfallmengen erzeugen wir, können wir ausrechnen. Und damit können wir dann am Ende eine Lifecycle-Analyse, eine Lebenszyklus-Analyse anschließen und sagen, wenn ich das jetzt bewerte mit den Lebenszyklus-Analysen, Kriterien, CO2, Äquivalente und so weiter, gibt es ja diverse, dass ich dann diese verschiedenen Routen dann bewerten kann.
Und kann ich mir das so vorstellen, dass man verschiedenste Möglichkeiten praktisch an einem Ende in diese Pipeline reinwirft und dann die Besten es nur in die nächste Stufe schaffen? Und wenn das so ist, wie ist da so die Erfolgsquote? Also wie viele schaffen es in die nächste Stufe?
Also, wenn ich von einem Ausgangsstoff über verschiedene Optionen der Umwandlung und Trennung zu einem Zielmolekül komme, dann habe ich, wie Sie gerade beschrieben haben, diverse Optionen. Und in der ersten Runde bewerte ich diese jetzt erstmal mit gewissen Annahmen, mit gewissen Vereinfachungen und dann sehe ich, welche Route denn prinzipiell vorteilhaft ist und welche Route weniger vorteilhaft ist. Und die vorteilhafteren, die detailliere ich dann etwas oder in späteren Phasen, die arbeite ich dann detaillierter aus. Da berücksichtige ich dann experimentelle Messdaten oder ich berücksichtige auch mal reale Stoffgemische, dass ich auch Verunreinigungen in kleineren Konzentrationen berücksichtige. Und aus dem Grunde komme ich häufig am Anfang mit einer großen Anzahl von Optionen in die erste Runde hinein und dann schaffen es daraus vielleicht dann höchstens 10 oder 15% für die weiteren Ausarbeitungen, für die weitere Detaillierung.
10 bis 15%, das ist nicht viel, aber genug, um weiterzumachen. Einer dieser Kraftstoffkandidaten könnte immerhin der sein, der am Ende das Rennen macht. Und lustig ist ja, dass das Cluster ein Auto auf dem Hof stehen hat, das dann als Versuchskaninchen herhalten muss.
Wir schmeißen natürlich diese ganzen Kraftstoffe, die wir dann herstellen, nicht einfach direkt in das Auto rein, sondern die werden vorher immer auf dem Prüfstand geprüft. Am Anfang ist es so, dass man erstmal den Kraftstoff, der hergestellt worden ist, analysiert. Hat er denn eigentlich genau die Eigenschaften, die er eigentlich brauche? Verbrennungseigenschaften, Entzündungseigenschaften, Flüchtigkeit und so weiter. Also das wird alles erstmal sehr genau analysiert, teilweise vorher auch modelliert. Und später ist es dann so, dass tatsächlich, wenn sich herausstellt, ja, der könnte wirklich interessant werden, dann wird der erstmal nicht komplett direkt ins Auto gefüllt, sondern in einem Motor analysiert von unseren Kollegen, den Ingenieuren. Und ganz am Ende, wenn sich das dann halt alles bewahrheitet hat, dass hier wirklich gute Eigenschaften da sind, dann wird der erst tatsächlich in dieses besagte Auto gefüllt. Und man muss auch noch sagen, wir arbeiten auch nicht nur an den Kraftstoffen selber, sondern auch an Blends. Das sind sozusagen Zusätze, die ich reingeben kann. Man kennt das natürlich zum Beispiel auch ja, mit diesen E10-Kraftstoffen, dass da ja auch Zusätze reingegeben werden. Und genauso ist das auch hier, dass wir Zusätze herstellen, die man in den Kraftstoff beimischen kann, die besonders gute Eigenschaften haben, um zum Beispiel dann die Motoren dann wirklich zu fahren.
Wie weit sind wir davon entfernt, diese Technologie im Alltag zu nutzen?
Also diese Blends, die wir gerade herstellen, in unserem Fall sind das zum Beispiel Dioxolane, um mal einen Fachbegriff einzuschmeißen, die kann man schon einsetzen. Also und das ist auch genau das, was im Moment gerade getestet wird. Diese Blends haben wirklich Eigenschaften, die für Dieselmotoren geeignet sind und die werden auch da durchaus im Moment schon eingesetzt, zumindest in den Testfahrzeugen und das funktioniert sehr gut. Allerdings im großen Maßstab dann tatsächlich diese Blends herzustellen. Das ist etwas, da muss man natürlich, na, das ist nicht unbedingt Ziel der Exzellenzinitiativen. Da werden dann Partner gesucht, die tatsächlich dann auch im größeren Maßstab skalieren können, um das herzustellen.
Jetzt würde ich gerne als abschließende Frage noch mit Ihnen in die Zukunft gucken. Ich bin mir jetzt nur nicht mehr sicher, wie weit in die Zukunft ich da gucken muss. Ich hatte mir gedacht, vielleicht mal so 2040, welche Rolle da biohybride Kraftstoffe in der Welt spielen, oder ist es zu kurz gedacht? Müssen wir noch weiter in die Zukunft gucken?
Also wir glauben wirklich, biohybride Kraftstoffe werden in den nächsten 30, 40, 50 Jahren auf jeden Fall eine Rolle spielen. Da gibt es eine ganze Menge Szenarien, die das durchgerechnet haben, wann wir wirklich komplett eh wären oder ob wir es je wären. Und da muss man sagen, ja, noch mehrere Jahrzehnte werden wir hybride Kraftstoffe brauchen. Wie eben schon gesagt, für ganz bestimmte Fahrzeugklassen ja sowieso. Und wenn ich dann noch zusätzlich gucke, dass ich da ja nicht im Fuel Science Center mir nicht nur diese Kraftstoffe angucke, sondern auch die Chemikalien und die Plattformchemikalien, dann wird das ein Konzept sein, das noch viel, viel länger tragen wird. Denn Chemikalien werden wir weiter brauchen. Wenn wir nicht auf unseren Komfort verzichten möchten und wenn wir weiter in Zukunft Plastik verwenden möchten, T-Shirts tragen, Fahrzeuge herstellen und so weiter, dann werden wir genau, ja, das brauchen. Wir werden Material brauchen und das möglichst nachhaltig in Zukunft herzustellen, ohne CO2 in großem Maße in die Atmosphäre zu geben. Das ist genau das, woran wir forschen. Und das wird natürlich sehr lange Bestand haben, denn ich glaube nicht, dass wir auf diesen Komfort in Zukunft verzichten möchten.
Also ich sehe aufgrund der Kooperation auch mit Industrieunternehmen, der Bedarf, erstens energieeffizient zu trennen, nimmt immer mehr zu, weil Energiekosten steigen, CO2-Emissionen, die mit Energieverbrauch verbunden sind, sind für Unternehmen immer relevanter. Das heißt, alternative energieeffiziente Trennverfahren haben einen großen Bedarf, auch bezüglich der Implementierung in der Industrie. Aus dem Grunde, da wird sich etwas ändern. Aber auch die neuen Prozesse, die biobasiert, die basiert auf Recycle-Strömen, die basiert auf CO2- und Wasserstoffprodukte entwickeln, nehmen auch in der Industrie zu. Es gibt viele Beispiele, wo namhafte Industrieunternehmen Produkte haben, Lösungsmittel, Fuels, Werkstoffe und Produkte daraus zu gewinnen, dass diese, ja, nach dieser Logik, wie wir auch den Exzellenzcluster gestalten, dass das zunimmt.
Jetzt gibt es natürlich eine große Konkurrenz, und zwar die bestehenden Kraftstoffe. Da hat sich ja seit 100 Jahren eine sehr mächtige Industrie entwickelt, die ihre Prozesse natürlich bis ins kleinste Detail optimiert hat.
Aber nichtsdestotrotz, sie sind immer noch fossilbasiert und sie haben auch immer noch CO2-Emissionen. Nur die neuen Produkte, die wir jetzt entwickeln, die stehen jetzt im Wettbewerb zu einer etablierten, optimierten Prozessindustrie. Und das ist auf jeden Fall dann, wenn man mit einem neuen Produkt kommt und man steht im Wettbewerb zu einer schon wirklich durchoptimierten Prozessindustrie, die fossilbasiert ist, da ist es nicht immer so, dass die neuen Produkte wettbewerbsfähig sind. Gerade in den letzten Jahren hatten wir Phasen des billigen Öls und Gases, also Rohöl und Erdgas. Und da ist der Wettbewerb natürlich dann wirklich sehr groß. Dann ist es schon fast auch eine gesellschaftliche Frage, wie stellt sich die Gesellschaft dem gegenüber auf? Will man da auch die neuen Technologien vielleicht auch noch fördern, damit sie in den Markt hineinkommen? Also Glaskugel, es wird sich was ändern, aber es geht nicht schnipp. Und wir haben in 10 Jahren eine Bio-Recycle-basierte Industrie implementiert. Ich glaube, das ist noch ein längerer Prozess. Aber ich habe große Hoffnung, dass das auch passieren kann, weil die Möglichkeiten, die sind auf jeden Fall da. Und mit weiterer Optimierung und Entwicklung bin ich da eigentlich wirklich optimistisch, dass wir eine Prozessindustrie entwickeln können, die in Zukunft deutlich nachhaltiger produzieren kann als die heutige.
Ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt, aber mir geben Gespräche wie diese Hoffnung. Wenn ich sonst die negativen Nachrichten höre von Klimaerwärmung und der Nichteinhaltung politisch gesetzter Klimaziele,
dann setze ich auf die Wissenschaft und hoffe, dass viele kluge Menschen hier daran arbeiten, die Dinge besser zu machen und uns am Ende durch ihre Arbeit doch wieder in die richtige Richtung zu schubsen auf diesem Planeten. Und nachhaltige Kraftstoffe und Chemikalien gehören auf jeden Fall dazu. Falls euch dieses Thema interessiert, es gab schon eine andere Folge aus dem Fuel Science Center aus dem Dezember 2022. Damals habe ich mit Niklas von der Aasen und Regina Palkowitz ebenfalls über Kraftstoffe der Zukunft gesprochen. Hört gerne mal rein. Das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.